Natural Horse Talk.
So, das heißt, wir haben gerade über das Anreiten gesprochen. Wenn ich also anreite, muss mein schnellstmöglicher Weg dahin kommen, dem Pferd diese Grundbalance und Effizienz im Bewegungsmuster zurückzugeben, obwohl ich da oben bin. Noch bevor ich überhaupt darüber nachdenke, dass ich wer weiß, welche Lektionen oder was auch immer als nächstes habe.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil vom Pro Horse Talk. Mir virtuell gegenüber sitzt Chris Debski. Hi Chris.
Hallo.
So, in der ersten Folge haben wir schon viele Grundlagen gelernt von der Biomechanik und von deinem Ansatz. Und natürlich alles über dich oder einiges. Und jetzt würde ich gerne mal kurz mit einem Riesenstreitthema anfangen. Wann sollte man ein Pferd anreiten?
Oh, das kommt ein bisschen auch auf deine Idee des Anreitens an. Also erstmal, es gibt immer ein grundsätzliches Missverständnis. Das eine ist so, die Kategorie, das muss so mit 3, 3,5 passieren, fertig. Das andere ist, wir haben die Wachstumsfugen und ein Pferd ist halt eben mit 6, 7 Jahren oftmals erst ausgewachsen und damit voll belastbar. Den letzten Teil, der wird oft nicht besprochen. Das heißt nicht belastbar, sondern voll belastbar. Das heißt also, wenn meine Anreitidee ist, ich beschäftige mich relativ früh mit dem Pferd und präge es auf den Menschen, dann kann ich schon sehr, sehr früh etwas dafür tun, dass erstmal eine grundsätzlich gute, positive Beziehung zum Menschen da ist und kann es an das spätere Anreiten heranführen. Das heißt also, ich kann es schon am Boden arbeiten, vor allem in kurzen Sequenzen. Ich muss immer die Psyche ein bisschen mit im Auge haben. Was passiert da eigentlich? Und danach kann ich es schon relativ früh im Sinne von, da muss ich gucken, wie groß wird denn das Pferd wohl werden? Ne? Da gibt's ja halt eben Möglichkeiten auch ein bisschen herauszufinden, ähnlich wie beim Menschen auch zu sagen, okay, wie hat sich denn das Pferd bisher entwickelt? Ja. Kann ich da 2,5, 3-jährig drangehen und sagen, okay, ich arbeite da schon etwas mehr mit, ganz kurze Sequenzen und stelle es dann vielleicht 3-jährig auch nochmal ein Jahr auf die Koppel, weil es vergisst nichts. Danach hole ich es mir wieder und dann ist es mental halt eben und auch muskulär nochmal wieder ausgereift und dann führe ich es an Reitergewicht heran. Mhm. Belasten heißt ja dann, dass ich halt eben erstmal sage, ich gebe den Strukturen erstmal eine neue Aufgabe, hey, da kommt Gewicht. Dieses Gewicht ist auch nicht der 120 Kilo Reiter, sondern das ist ein Leichtgewicht und das geht da einmal drauf und wieder runter, setzt sich mal für eine Runde da drauf und dann gehen wir da weiter an diesen Weg. Ne? Das heißt also, da muss es nicht 7-jährig für sein. Mhm. Ne? Ganz im Gegenteil, wenn ich es 7 Jahre lang keinen Job haben lasse, dann hat es sich sehr daran gewöhnt zu sagen, nee, ich brauche euch nicht. Ne? Und was du da jetzt vorhast, das ist vielleicht absolut gegen mich und ist viel stärker als das, was dann halt eben man vielleicht halt eben auch gebrauchen kann. Da muss ich wirklich gucken, das muss ich ganz individuell mit jedem Pferd dann ausmachen und genau auf die Strukturen gucken, wie ausgewachsen ist das Pferd schon, wie viel Belastung kann ich da wirklich draufgeben. Und die Belastung, die wird dann halt eben zum einen zeitlich, zum anderen aber auch von der Kraft her aufeinander aufgebaut werden.
Okay. Ich bin ja Westernreiter und es gibt ja bei uns Verbände, die leider sehr junge Pferde im Sport haben, aber ich bin ein großer Fan der EWU, Westernreiterunion Deutschland. Da sind 3-jährige Pferde im Sport verboten. Das heißt, sie laufen 4-jährig die erste Saison in der Jungpferdeprogramm. Und wir persönlich reiten die im Winter 2 auf 3-jährig im Frühling an und dann gehen den ganzen Sommer nochmal raus. Und da gibt es auch verschiedene. Wir gehen sehr viel ins Gelände am Anfang nur, damit die dem alten Pferd hinterherlaufen. Wir stören wenig. Und auch da gibt es manche, die sind dann schon so weit, da gehen wir noch Schritt, Trab, Galopp in die Halle oder am Reitplatz. Und manche sagen mal, ach, wir gehen nur ins Gelände oder setzen uns noch nicht drauf. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Man muss immer gucken, wie steht das Pferd da? Wie ist es von der Entwicklung, von der Balance? Ist es überbaut? Wir haben Roundpen zum Beispiel, ganz offensichtliches Zeichen. Wenn es nur im Kreuzgalopp läuft, sage ich immer, hat es halt wirklich noch ein Problem, ne? Mhm. Und wir sind halt auch große Fans davon, erstmal viel ins Gelände zu gehen und eben nicht schon diese 1000 kleinen Kreise, die ganze Zeit, wie ja auch manchmal bei der Bodenarbeit dann leider mit Jungpferd übertrieben wird, zweijährig oder ähnliches. Es sind schon viele enge Wolten laufen müssen und so. Aber das finde ich gut von dir zu hören, dass es da immer individuell aufs Pferd angepasst sein sollte und man sollte sich immer Zeit nehmen und vor allem hinhören, was das Pferd einem anbietet.
Genau, dazu kommt dann natürlich auch zu sagen, okay, was habe ich denn vor, was ist eigentlich meine Idee? Und wir haben ja einen Vorteil heutzutage, wir können ja aus diesem großen Topf der Pferderassen, können wir uns komplett bedienen.
Ja.
Das machen wir ja auch. Und dann machen wir das berühmte Kleinanzeigen auf und sagen, okay, da suchen wir uns ein Pferd aus. Und das, was bei ganz vielen dann mitschlägt, ist nicht in erster Linie, was habe ich mit dem Pferd vor, sondern welches gefällt mir. Und das ist so ein anderes Extrem, welches kann ich retten? Und das soll gar keine Anschuldigung sein an die Leute, die sagen, ich rette ein Pferd vom Schlachter. Das ist eine tolle Sache. Und wenn sie damit nicht eine ganz bestimmte Idee verfolgen, was sie mit dem Pferd vorhaben, spricht da auch gar nichts gegen. Wo ich ein Problem mit habe, ist, dass ich mir ein Reitideologie komplett fremdes Pferd, Pferderasse nehme, was für etwas ganz anderes gezüchtet worden ist, und stülpe denen nun meine Reitidee über. Mhm. Ja, und sage, hey, also weil diese Reitlehrer, an die ich mich da angeheftet habe, ich finde, Reitlehren sind so ein bisschen wie Sekten, ne? Die kann man dann irgendwann ja auch austauschen, dann gehöre ich da nicht mehr zu und die anderen sind alle schlecht. Dann stülpe ich die da drüber und merke aber gar nicht, dass ich dem Pferd Unrecht tue. Mhm. Weil alle Reitrassen, die wir heute haben, oder andersrum, alle Pferderassen, die wir heute haben, sind über oft Jahrhunderte hinweg für einen ganz bestimmten Zweck selektiert worden. Da haben sich Menschen über Jahrhunderte hinweg Gedanken gemacht und haben gesagt, okay, du wirst ein Nahkampf-Kriegspferd, du wirst ein Stierkampfpferd, du gehörst vor einen Brauereiwagen. Du kommst auf den Acker. Ja, da gab es natürlich auch, wenn wir uns jetzt so einen Trakehner angucken im Zweiten Weltkrieg, natürlich ist der zum einen geritten worden, der hat aber auch einen Wagen gezogen und so weiter. Die sind natürlich auch vielfältig benutzt worden. Alles gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd, was absolut gar nicht dazu ausgelegt war, geritten zu werden, nun als Reitpferd nehme, dann kann es gut sein, dass ich mir noch so viel Gedanken dazu machen kann, wie soll dieses Pferd angeritten werden. Es kann gut sein, dass dieses große Kaltblut, was ich mir da ausgesucht habe, gar kein Gewichtsträger ist. Für meine Art des Reitens gar nicht geeignet ist. Also ich jetzt sage, okay, der soll eigentlich in erster Linie geradeaus gehen, aber ich will nun, wie du gerade schon gesagt hast, enge Wolken gehen und so weiter. Und so ein Pferd ist für diese engen Wolken und Kreise vor allem auf Distanz hinweg gar nicht gemacht. Die sind alle Geradeausläufer. Mhm. Ja, und jetzt gehe ich her und setze da in meinem 60 mal 20, 40 mal 20 Reitbahn setze ich nun Kreise und Wolten und Zirkel und Schlangenlinien und so weiter da drauf. Und die Strukturen bauen sich daraufhin um. Die versuchen, den Körper zu schützen. Und je eher ich da dran gehe und zum Beispiel halt eben sage, ich belaste dieses Pferd mit Reitergewicht zu lange auf einer Kreisbahn, das beliebte Longieren, dieses Zentrifugieren, ja, dafür ist dieses Pferd gar nicht gemacht und die Strukturen versuchen dann zu schützen. Und was ist die Schutzfunktion? Entweder Dysfunktion, dass ich also sage, okay, hier, ich sage Krankenschein, ne? Oder ich berühre mal Kit an. Das heißt also Kissing Spines, Spatt etc., das findet so da seinen Ursprung. Da kommt man dann irgendwann zum 10-jährigen Pferd und die Hufe zeigen nach innen oder nach außen. Ne, die Sprunggelenke zeigen nach innen oder nach außen. Die Strukturen sind gedreht und die Pferde drehen, wer weiß wie. Fußen am Schwerpunkt vorbei, an den Vorderhufen vorbei, treten hinten sehr breit oder sehr eng. Und all das kommt genau daher, dass die Pferde viel zu früh zu lange bewegt worden sind, zu sehr auf der Kreisbahn bewegt worden sind oder ihrem Einsatzzweck entsprechend ideologisch komplett fremd bewegt worden sind.
Wenn du so, ich finde es immer ganz schön, mal in Schubladen zu denken, obwohl man das ja nicht sollte. Was für Typen Pferde hast du so? Also so als Physio oder von deiner Sicht aus, es gibt ja so verschiedene Typen Pferde, zum Beispiel Rechteck- und Quadratpferd. Vielleicht hast du da eine Idee? Hast du da verschiedene Kategorien?
Jein. Also bei jedem Pferd mache ich genau das, was ich gerade so ein bisschen versucht habe, wiederzugeben mit den Leuten, zu sagen, okay, erste Frage, die ich dir stelle, warum hast du dieses Pferd? Mhm. Ne, das ist dann meistens kommt das, ja, das hat mich ausgesucht. Mhm. Das hat mir so gefallen, ich habe mich drin verliebt oder ich wollte es retten oder was auch immer. Es ist zu mir gekommen. Das heißt, die haben nicht dieses Pferd, wie man vielleicht ein Auto kaufen würde, wo man sagt, hey, ich brauche das Auto dafür, weil niemand würde sich einen Lastwagen kaufen, weil er in einer Kleinstadt lebt oder so. Oder irgendwie gerne einparkt mit einem LKW. Ne? Und da ticken wir ein bisschen anders. Und so kategorisiere ich die Pferde nicht unbedingt in Quadratpferd oder sonst irgendwas, sondern ich sage erstmal, was hast du für ein Pferd? Was ist das für eine Rasse? Wofür ist die gezüchtet worden? Wie ist das Pferd ausgebildet worden? Was hat es bisher erlebt? Was hast du mit dem Pferd vor? Was machst du aktuell mit dem Pferd? Völlig unabhängig davon, wie ist der Zustand des Pferdes aktuell? Mhm. Ja, weil den Zustand in der Vergangenheit können wir sowieso nicht ändern. Wir können also nichts, wir sind ja leider nicht so back to the future irgendwie und gehen jetzt her und reisen in die Vergangenheit und sagen dann, wir ändern so das Aufwachsen des Pferdes, sondern wir können nur noch in die Zukunft gucken. Und daraus entwickeln wir dann gemeinsam mit dem Zustand des Pferdes die Idee, was müssen wir ändern? Was müssen wir verbessern? Und da kann es dann tatsächlich sein auch, dass ich zwar eine Rasse vorfinde, wo ich sagen würde, okay, meinetwegen der Spanier, ne? Pura Raza Española, Feuer und so weiter und so fort, komme dahin, das ist ein kleines Häufchen Elend. Dem ist übergestülpt worden, eine Idee des Reitsports, sehr tief hinter der Senkrechten und so weiter, aber ein Irrweg nennen wir es lieber des Reitsports, weil die grundsätzliche Reitlehre ist ja nicht das Problem, sondern die Umsetzung, weil die Interpretation dessen, was da passiert. Und dazu ist dann auch noch was passiert, dass der Markt natürlich auf Bedürfnisse reagiert. Das heißt also, da haben die Ibera nun rausgefunden, hey, da gibt's einen Markt, den Sport, da würden wir gerne mitmischen. Und die fangen nun an, ihre eigenen Ideologien, die über Jahrhunderte hinweg entstanden sind, über den Haufen zu schmeißen und versuchen für diesen neuen Markt großräumigere Bewegungen, längere Pferde. Ich mache nun aus einem Quadratpferd ein Rechteckpferd, weil ich es da halt eben für Mitteltrab und so weiter besser gebrauchen kann. Und auf einmal funktioniert das, was ich vorher mir vorgestellt habe, nicht mehr. Das heißt, nun habe ich ein im Geiste Rechteckpferd, mhm, im Körper eines Quadratpferdes oder umgekehrt.
Mhm. Okay, ja. Ja, dann, ich habe hier einige Fragen stehen, dann fangen wir doch mal vorne an. Also ich persönlich, es gibt ja dieses große Wort Versammlung, wo ich der Meinung bin, als Vollprofi, dass es 95% aller Menschen nicht reiten können, korrekt? Es hört sich jetzt hart an, aber ich rede immer davon, in Balance reiten oder gerade so Jungpferde in Balance zu bringen. Hast du eine Idee, was ich damit meine? Also vielleicht den Unterschied zwischen Versammlung ist toll, ist das Ende der Ausbildung, können Reitensportler wahrscheinlich nicht oder schlecht erreichen. Deswegen finde ich, dass ein Pferd in Balance läuft, wäre erstmal erstrebenswert.
Absolut. Wir haben ja gerade schon gesagt, also ich raube dem Pferd ja durch mein Reitergewicht und vielleicht auch mein eigenes Unvermögen, was ich da oben treibe, mache, raube ich dem Pferd das Gleichgewicht. Und ich sage immer, es wird immer sehr viel darüber gesprochen, dass der Predator, der Säbelzahntiger jetzt auf dem Pferd da oben sitzt. Ich glaube, das ist gar nicht das größte Problem, dass nun ein Fleischfresser in Anführungsstrichen auf dem Fluchttier sitzt, sondern dass wir diesem Pferd seine Balance nehmen. Das Pferd ist ein Fluchttier. Das wichtigste Gut, was dieses Pferd hat, ist, dass es fliehen kann und das über eine sehr lange Distanz in Balance. Dass es seinen Körper unter Kontrolle hat und dass es egal wohin in bestmöglicher körperlicher Verfassung kommt. Das hat die Natur so ausgemacht. Wir haben über Katapulteffekte schon gesprochen und so weiter. Dass es relativ wenig Energie dazu braucht, kilometerweise zu rennen. Wenn wir uns den Distanzsport anschauen und den Distanzreiter anschauen, der ist Luft da oben. Der macht nicht viel. Der ist eigentlich nur noch dazu da, dem Pferd mal irgendwann zu sagen, welche Gangart, wenn es die nicht sogar selber wählt, ne? Über welche Dauer hinweg und geht es jetzt nach rechts oder links, ne? Das wir mit einem Kompass oder mit einer Uhr oder wie auch immer noch finden, wo geht's denn her oder dass es irgendwo Fahnen gibt, an denen ich mich orientiere. Ja? Und meine erste wichtigste Geschichte, die ich halt wirklich brauche bei den Pferden, ist zurückkommen zu dieser Balance. So, das heißt, wir haben gerade über das Anreiten gesprochen. Wenn ich also anreite, muss mein schnellstmöglicher Weg dahin kommen, dem Pferd diese Grundbalance und Effizienz im Bewegungsmuster zurückzugeben, obwohl ich da oben bin. Noch bevor ich überhaupt darüber nachdenke, dass ich, wer weiß, welche Lektion oder was auch immer als nächstes habe. Ja, das heißt, ihr geht viel ins Gelände zum Beispiel zu sagen, okay, im Gelände suche ich eigentlich die Möglichkeit, dem Pferd, ohne darüber gar nicht nachzudenken, dass ich noch da oben bin, sondern finde dein richtiges Grundtempo für die jeweilige Anforderung, egal ob es hoch oder runter geht oder was auch immer. Ne? Und auch für die aktuelle Arbeit, die dein Körper da leisten muss. Weil das ist ja, das geht ja auf die Psyche. Man muss sich vorstellen, ein Fluchtbeutetier hat nun nicht mehr die Möglichkeit, wegzurennen. Effizient. Ne? Klar, es kann durchgehen und kann versuchen, dich loszuwerden und so weiter. Aber das nehme ich dem erstmal. Und jetzt gehe ich her und nehme das Pferd täglich in ein vielleicht sogar dieser Balance entgegenwirkendes Training. Ich nehme es auf die Kreisbahn, wozu es nicht gemacht ist. Ich lasse es über Tempo auf der Kreisbahn laufen. Ich möchte, dass die Hinterbeine sehr, sehr nah oder sogar weit über die Vorderbeine treten im Bewegungsmuster. Es soll den Kopf sehr, sehr tief nehmen, was es in der Natur nie macht, außer für Sekunden. Na klar, so ein Imponiergehabe beim Hengst, da nimmt er mal irgendwie die Nase auf, die ganz, ganz weit nach unten, bevor sie dann wieder nach oben geht. Ne? Aber wenn ich ein trabendes Pferd sehe, dann hat es die Nase, oh, maximale Tiefe, tatsächlich wirklich Buggelenk. Mhm. Wenn ich ein Pferd im Imponiergehabe oder Stolz einfach nur habe, ne? Und es läuft über die Koppel, dann ist es in dem, was wir erreichen wollen, relative Aufrichtung. Und das muss so ein bisschen auch die Idee sein, wie sieht denn effizientes Bewegungsmuster eigentlich aus? Leichtfüßig, ich höre nichts, es hat eine gewisse Art von Stolz. Und deshalb sage ich, dieses Grundstolztempo, das muss ich erstmal zurückerlangen. Das muss auch meine Idee dessen sein, wie ein Pferd sich bewegen soll. Und dann denke ich über die anderen Sachen nach. Problem, wenn ich komme, die Pferde haben alleine, auch ohne Reiter, schon lange nicht mehr dieses Bewegungsmuster. Ja, das heißt, also sie sind selber in einem Körper, in dem sie sich nicht wohlfühlen. Ne? Die haben den Status, wenn ich ein 10-jähriges Pferd habe, was den körperlichen Status eines 80-jährigen Menschen hat, weil jedes einzelne Körperteil irgendwie wehtut, was ein Pferd aber nicht zeigt, ne? Weil es ja ein Beutetier ist, dann haben wir ein großes Problem. Und dann muss ich erstmal sagen, da gehört gar kein Reiter drauf. Ich muss erstmal am Boden dazu kommen, wieder Effizienz in dieses Bewegungsmuster reinzukriegen oder überhaupt eine Bewegungsidee zu bekommen, dass dieses Pferd sich gut bewegen kann. Und wir haben was leider sehr Schlechtes in der Natur, das ist auch bei Menschen auch so. Unsere Körperintelligenz ist schneller als unser Geist. Mhm. Das heißt also, alles, was in uns gespeichert ist, wir sagen ja auch nett so, das ist wie Fahrradfahren, verlernst du nicht. Beim Autofahren denke ich ja auch nicht die ganze Zeit darüber nach, was ich da unten machen muss, kuppeln und Gas geben und bremsen und so weiter. Das mache ich einfach. Auch die Dosis dessen habe ich im Gefühl, im Bein. Und beim Reiten ist das ja auch so, wir als Menschen. Viele Sachen müssen wir ja nicht mehr darüber nachdenken, erst dann, wenn irgendwas nicht klappt. Mhm. Ne? Aber ganz viele Sachen, die kriege ich gar nicht mehr raus. Und beim Pferd ist es genauso, bei allen Lebewesen. Die Bewegungsmuster, die Bewegungsintelligenz, die steckt in den Faszien. Mhm. Ja. Wird nicht vom Gehirn gesagt, du musst das und das machen, sondern diese Faszien haben die Intelligenz gespeichert, haben aber das schlechte Bewegungsmuster gespeichert. Und das holt es sich immer wieder. Ich muss das erst umtrainieren. Und das kann ich fast immer nur noch dahergehen, dass ich sage, okay, du als Reiter bist nicht in der Lage, das aus dem Sattel zu ändern. Du musst dein Pferd erst in eine physische und dann auch psychische Balance bringen. Und das Tolle ist, dass die Pferde das sehr toll annehmen, sehr, sehr schnell annehmen, sodass du dann irgendwann sagen kannst, okay, jetzt kann ich mich auch mal für 2 Minuten oder 5 Minuten wieder in den Sattel setzen, um dann wieder abzusteigen, weil die Psyche danach dann vielleicht auch wieder nicht mitmacht oder der Körper nicht mitmacht. Und das ist so ein ganz langer Weg, den ich dann beschreiten muss. Die Belastung, und viele Leute denken auch über Muskelkraft nach. Muskelkraft ist nicht das große Thema.
Da sind wir ja beim Thema Losgelassenheit. psychische und körperliche hängen ja total beieinander beim Pferd. Wir machen auch viel Ausgleichstraining, sprich Kavalettiarbeit, Stangengymnastik, Ausreiten. Wir nehmen Pferde als Handpferd mit im Gelände, dass sie Rückenfreitraining haben, aber berghoch, bergunter laufen. Wir haben einen riesen Reitplatz, wir dürfen die einmal die Woche im Kreis flitzen, zu zweit oder zu dritt. Und das tun die auch, wirklich mal Brustbein aufmachen, richtig antreten, tief durchatmen. Und ich habe immer bei der Roundpen, wir haben einen großen Roundpen, 15 Meter und natürlich Stangen ran, also ganz lose longieren, kein Kappzaum, nichts. Und da wünsche ich mir immer die A's, also abschnauben, abstrecken, abkauen. Was sagst du dazu? Das sind ja so offensichtliche Sachen, die ich als positiv empfinde. Weil wenn ein Pferd abkaut und abschnaubt und sich abstreckt, zum Beispiel lose im Roundpen, dann lässt es ja wirklich los, Muskulatur wie mental, oder? Was meinst du dazu?
Ja, ich bin nicht ganz so ein großer Fan vom Roundpen. Gar nicht so sehr jetzt zu sagen, okay, das engt irgendwie ein oder sonst irgendwas, sondern weil es halt eben eine Kreisbahn ist, solange ich dem Pferd die Möglichkeit gebe zu sagen, okay, du darfst die Richtung da auch wieder selber so ein bisschen wechseln und ich lasse dich nicht zu lange auf einer Hand laufen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Pferd ist in erster Linie ein Geradeausläufer. Und ich bin großer Fan zu sagen, okay, nach 2, maximal 3 Runden wechseln wir die Hand und zwar zwingend, weil sonst haben wir eine einseitige Belastung da drauf und das geht dann vielleicht auf die Strukturen. Mhm. Ein Pferd in der freien Natur, wenn ich mir das anschaue, wenn ich eine große Koppel habe oder du sagst gerade großen Reitplatz, wie viele Runden läuft es dann auf 15 Meter Durchmesser? Mhm. Vielleicht. Ne? Es biegt mal ab und dann geht es wieder geradeaus in die andere Richtung, macht wieder Drehung, läuft wieder in die andere Richtung auf der freien Koppel ist es dann noch extremer. Also gerade Auslauf ist, dann wird erstmal gegrast, dann wird wieder ein bisschen gerannt, dann wird wieder gegrast. Mhm. Ne? Und so muss man das eben sich vorstellen. Und jedes Training ist gut und jede Dosis macht das Gift. Mhm. Ne? Und so ist es auch mit der Losgelassenheit, dass ich halt eben schauen muss, was heißt das für mich? Wie definiere ich das? Ist das eine Geschichte, die ich ganz an den Anfang setze, ist das etwas, dass das Pferd überhaupt dazu bereit ist, mit mir zu arbeiten? Oder ist das etwas, wo ich sage, okay, das liegt auf irgendeiner Ausbildungsskala und kommt so nach 20 Minuten Arbeit oder so mit vielleicht Details, wie du sie gerade genannt hast? Oder bringe ich ein Pferd in die Bahn, wo ich weiß, okay, das wird jetzt tatsächlich ein bisschen dauern, da setze ich mich vielleicht jetzt auch gar nicht drauf. Ich muss es erstmal dazu bringen, mit mir kooperativ zu sein, dann ist es vielleicht gar nicht die Bewegung, sondern ich das Pferd mit in die Bahn nehme, mich daneben stelle und erstmal atme. Mhm. Und sage, okay, ich atme erstmal. Und dann merke ich auf einmal nach einer Minute zwei, nachdem sich das Pferd auf meinen Atemrhythmus ein bisschen eingestellt hat, sagt es auf einmal genau das, was du gerade gesagt hast. Es lässt den Kopf ein bisschen fallen, es wird locker im Genick, es schnaubt ab, es atmet tief aus. Ja, und ich habe dasselbe erreicht, was du mit einem anderen Mittel erreicht hast. Und wir haben dasselbe Ergebnis. Und dann muss ich auch schauen, für das eine Pferd so, für das andere Pferd so. Ja, und ich habe da nicht so einen super genauen Weg, wo ich sage, das muss es jetzt sein, sondern wir gucken ganz gemeinsam, hey, was ist jetzt genau das richtige Tool aus dem Werkzeugschrank für dieses Pferd? Oh, das war es jetzt nicht gewesen, dann schmeißen wir es wieder weg. Aber wir vergessen es nicht, weil all diese Werkzeuge, die haben wir dann für den nächsten Schritt dann da drin. Und wenn die das von alleine dort machen und ich mache das nicht jeden Tag und mache das nicht über 3/4 Stunde oder 60 Minuten und schicke den mal für 20 Minuten in den Roundpen, ja super. Und wenn ich da noch eine Stange mit reinlege und der hat dann Hindernis mit drin und nutzt das für sich gut, ja super. Und den nächsten Tag gehe ich ins Gelände, den nächsten Tag mache ich Bodenarbeit, Trail-Parcours, damit es halt irgendwie vielleicht auch seine Beine sortieren kann und all solche Sachen. Wenn ich eine vielfältige Ausbildung habe, dann hilft das dem Körper, der Körperkoordination und den Faszien. Dann ist ein Körper nicht so eingefahren und dann ist es nicht so ein Spezialauftrag. Wenn ich Klaviertransporteur bin und jeden Tag in den 10. Stock mit dem Klavier muss, dann habe ich Rückenschmerzen. Wenn ich das einmal mache und bin aber trotzdem gut im Rücken trainiert, dann wird das kein Problematik sein. Wenn ich weiß, den nächsten Tag hole ich mir eine Massage, gehe ins Schwimmbad und mache was für meinen Rücken, ist auch nicht schlimm. Wir dürfen nicht so bei den Pferden sagen, okay, das ist jetzt ein Dressurpferd und ich bin jeden Tag ausschließlich in der Bahn unterwegs und habe auch mental nichts anderes mehr, was ich dem Pferd angedeihen lasse.
Ja, das ist auch absolut unsere Philosophie. Also wir, egal ob Sport oder Freizeitpferd, die werden alle gleich ausgebildet und trainiert und gehalten. Und wir gehen mit allen Pferden ausreiten. Alle dürfen spielen, alle dürfen sich wälzen. Und auch ich persönlich habe ja keine Lust, den ganzen Tag nur Kreise in der Halle zu drehen. Deswegen gerade auch die Sportpferde und auch die Jungpferde. Ich würde sagen, die reite ich vielleicht dreimal die Woche so richtig ordentlich am Reitplatz oder in der Halle. Und manchmal gehe ich sogar ins Gelände 20 Minuten, dann nur noch eine Viertelstunde am Reitplatz oder so. Weil gerade diese Abwechslung von Untergründen, Situationen, berghoch, bergrunter, mental wie körperlich, halten sie ja motiviert, frisch und auch dann natürlich auf Dauer gesund.
Ja.
Genau. Sehr schön. Dann habe ich hier, wir haben ja vorhin gesprochen im ersten Teil über diese, hast du schön angeregt, diese, die Hinterhand ist der Motor, die Vorhand ist dann der Katapult nach vorne, hast du es, glaube ich, ein bisschen genannt, oder?
Ja, der Vorhandprozess ist eigentlich der Transporteur dieser Energie, wenn man so will.
Genau, also und der Halt
ist da, möglichst effizient den Brustkorb mit nach vorne zu nehmen.
Genau, und der Hals ist ja quasi die Balancierstange, wenn man so ein bisschen auseinander dividieren will, simpel, ne? Und tatsächlich habe ich einen Meister gemacht 2018 im Pferdewirt, Schwerpunkt Westernreiten, und habe dann mal Bücher gelesen, weil ich mein Leben lang nie getan habe. Und habe da mit Verwunderung, oder es war mir relativ neu, diesen Begriff Schultergürtel zur Kenntnis genommen. Und tatsächlich habe ich schon immer den Ansatz, dass ich sage, wenn die Schulterblätter locker sind und der Widerriss hochkommt und das Pferd locker entspannt in den Schultern ist, kann es von hinten nach vorne durchschwingen und dann kommt die Hinterhand auch mit. Also ich bin jemand, der sich eher um die Mobilität und Losgelassenheit der Vorhand kümmert, als um die Aktivität der Hinterhand. Das ist natürlich immer bedingt einander. Vielleicht willst du einmal erklären, was ich damit meine, dass der Widerriss hochkommt. Weil alle arbeiten immer an der Hinterhand. Aber ich bin schon immer eher von, ich reite zwar von hinten nach vorne, aber ich gucke halt, dass sie vorne locker und oben sind, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, du hast schon was, du hast mehrere super wichtige Dinge genannt. Also zum einen müssen wir, wenn wir uns anatomisch das Pferd anschauen, dann ist der Brustkorb zwischen den Schultern halt eben nicht über Knochen und Gelenke aufgehangen. Er ist also nicht fest arretiert, sondern dahinter sind Faszien, Muskeln etc. Und der wird muskulär festgehalten. Der Schultergürtel, der hat Die ist im Prinzip, funktioniert das Ganze zwar wie eine Art Kugelgelenk, aber sehr eingeschränkt. Und die Schulterblätter können entlang des Brustkorbs zum einen nach vorne, nach hinten rotieren, aber auch nach oben und unten gleiten. Ne? Also so ein bisschen entlang in dieser Rundung. Und je besser, du hast gerade schon gesagt, locker, wir haben aber auch heute schon über positive Spannung gesprochen. Das heißt also, ich muss ja irgendwann etwas festhalten und auch loslassen, damit etwas bewegt werden kann. Und schwierig wird es dann, wenn unter Belastung etwas ausschließlich nur noch festhalten muss. Mhm. Solche Muskeln können sich schlecht entspannen, / auch noch ihre eigentliche Aufgabe entwickeln. Und wenn jetzt dieser Vorhandprozess eingeschränkt wird, weil ich als Reiter da oben drauf sitze, weil ich das Pferd zu tief auf die Vorhand gebracht habe, über eine zu lange Dauer oder als Grundideologie, dann wird der Vorhandmechanismus eingeschränkt. Das Pferd tritt dann auch in einer anderen Trittfrequenz, als es das Bewegungsmuster sinnvollerweise jetzt gerade benötigen würde. Zur Unterstützung des Vorhandprozesses beziehungsweise dessen, was da eigentlich stattfinden sollte, dass also der Widerriss angehoben wird zwischen den Schultern, ne, dass es da frei wird und die Schulter bestmöglich gleiten und rotieren kann, fangen nun an, Strukturen, Brustmuskulatur zum Beispiel, diesen Brustkorb zu arretieren an den Vorderbeinen. Das heißt, die Buckgelenke werden so ein bisschen nach innen gedrückt, weil dort die Brustmuskulatur das festhält. Das ist kein Problem, wenn das mal kurz gemacht wird, weil da irgendwie gerade mal ein Loch war und der Brustkorb abgefangen werden muss oder so etwas. Aber das ist ein Problem, wenn das über die Dauer passiert oder wenn das sehr einseitig passiert. Und dann sehen wir auf einmal, dass die Karpalgelenke irgendwann nach innen kommen oder nach außen kommen, je nachdem, welche Problematik wir da haben angedeihen lassen. Die Pferde können dann gar nicht nach oben kommen zwischen den Schulterblättern. Und die Trittfrequenz sieht dann so aus, dass die Pferde vielleicht sehr, sehr weit die Beine nach vorne setzen, aber relativ spät auf einmal aufkommen, aber sehr, sehr lange die Vorderbeine unter den Körper führen müssen. Mhm. Ja, dann benutzen sie zusätzlich noch die Unterhaltsmuskulatur und der zieht dann quasi den Rest des Körpers mit oder unterstützend mit nach vorne. Die Sehnen und Bänder unten werden überbelastet dann. Das heißt, die Pferde treten sehr, sehr tief durch. Es kommt zu Zehenfußungen, es kommt zu schrägen Fußungen und wir kriegen alle möglichen Problematiken dann halt eben auch im Hufmechanismus, solche Sachen. Und das ist extrem wichtig, dass ein Pferd dort in diesem Schultergürtel zum einen halt eben entspannt im Sinne von jeder Muskel kann das machen, was er soll. Ist und dieser das, was du Widerriss hochkommen nennst, ist halt eben, dass diese Widerrissheber, vor allem Serratusmuskulatur, gut im Sinne des Bewegungsmusters, im Sinne der Reitanforderungen auch arbeiten kann. Mhm. Und das kann man tatsächlich mit Pferden auch schon im Stand machen, dass man also über entsprechende Idee zum Beispiel der Kieferflexion, des Lockermachens im Genick eine Möglichkeit schafft, dass diese Pferde auch gleichzeitig meistens sich ein bisschen im Widerriss anheben. Vorne, vor dem Sattel, merkst du, das Pferd kommt auf einmal mit dem Mähnenkamm, mit dem Widerriss in deine Richtung. Ja, oder du hast auf einmal irgendwie mehr Pferd vor dir.
Bei uns ist es das Sattelhorn. Ich sage immer, das Gefühl, dass
das Sattelhorn
kommt dir entgegen.
Ja. Genau, und das ist etwas, wenn wir zum Beispiel wieder in diese Richtung Racine, Boucherismus gehen, das ist eigentlich das, wo die schon im Stand hinwollen und daraus reiten sie erst an. Das heißt also, ich habe eine Idee von Grundversammlung, auch wenn man das nicht in diese Richtung Piaffe und Hankenbeugung denken muss, sondern dieses Anheben des Widerriss versucht man schon im Stand den Pferden beizubringen und dadurch dann einen besseren Vorhandprozess stattfinden lassen zu können, weil der schon entlastet ist. Ne? Mhm. Und wenn wir uns zum Beispiel auch anschauen, wie Leute auf alten Kupferstichen gesessen haben, dann sehen wir tatsächlich einen großen Unterschied zwischen dem idealen Dressursitz, den wir heute beigebracht kommen, und dessen, jetzt bin ich glaube ich hier, hörst du mich noch?
Ja, ich mach mal kurz Stopp.
Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel halt wie auf alten Kupferstichen gesessen worden ist, beziehungsweise das, was wir heute als idealen Sitz des Dressursitzes uns anschauen, ist ein großer Unterschied, vor allem, dass die alten Meister, nennen wir es jetzt mal, Pluvinel und La Gurinière etc., die haben einen sogenannten Hintensitz gehabt. Die haben lotrecht über der Brustwirbelsäule gesessen. Und zwar egal, in welcher Aufrichtung das Pferd oder in welcher Lektion das Pferd unterwegs war. Das heißt also, in einer hohen Versammlung haben die nicht lotrecht zum Boden gesessen, sondern lotrecht zum Pferd gesessen. Das heißt, die haben leicht nach hinten gesessen. So, selbst in der Levade haben sie lotrecht zum Pferdekörper dann, zur Brustwirbelsäule gesessen und haben dann entsprechend nach hinten gelehnt. Heute, alleine auch schon aus der, sag mal, so wie unser Körper, unser Gehirn reagiert, wollen wir im Gleichgewicht zur Erde sitzen. Das heißt, wir kippen dann eher zur Brustwirbelsäule gesehen nach vorne. Und das muss ich den Leuten dann erstmal beibringen, dass sie halt dann leicht eigentlich nach hinten sitzen müssen, wenn der Widerriss nach oben kommt.
Also Platz machen für den Widerriss.
Platz machen für den Widerriss, beziehungsweise halt eben da hinten bleiben. Für viele ist dieses nach hinten lehnen, als wenn sie nach hinten fallen. Ja, und das muss man den Leuten erstmal dann auch beibringen. Deshalb mache ich auch viel so Sitzanalysen mit den Leuten, um denen dann beizubringen, wenn sie ihr Pferd gesünder reiten wollen, dann müssen wir was an ihrer Ideologie da nennen, auch an ihrem inneren Bild. Wie sitze ich eigentlich auf dem Pferd?
Da kommen wir noch zu einem ganz großen Thema. Wo sitzt du? Mein Ansatz ist es, weil das jedes Jungpferd so tut, meine Theorie ist, alles, was die Schulter angeht, sitze ich in Bewegungsrichtung. Also wir setzen uns auf ein Pferd, wir hängen uns nach links, das Pferd läuft nach links. Weil mein Ansatz ist, dass das Pferd das ja immer ausgleicht mit der Schulter. Also ich persönlich erkläre es immer so, alles, was die Schulter angeht, sitzen wir in Bewegungsrichtung. Was die Gruppe umgekehrt, weil wenn ich zum Beispiel am Hufschlag linke Hand Travers reiten möchte, bleibe ich rechts außen sitzen, damit die Schulter außen bleibt und setze mich dann nach hinten, um die Gruppe reinzuschieben. Aber bleib außen sitzen, damit die Schulter außen bleibt. Da gibt es ja kein richtig oder falsch. Wie machst du es?
Pferdegerecht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das klingt jetzt erstmal ganz platt. Wir haben im letzten Jahr ein ganz tolles Seminar dazu gemacht in der Fürstlichen Hofreitschule, weil da auch sehr viel am Sitz tatsächlich gemacht wird. Da hatten wir noch den Stefan Fischer dabei von Reiten ist Kommunikation, der auch sehr viel mit dem Sitz macht und Simulator und so weiter. Und das ist eine super spannende Geschichte. Erstmal machen wir Reiter meist viel zu viel. Muss man ganz klar sagen. Das heißt also, wenn wir über Hilfen nachdenken und uns egal ob wir uns ein Reitbuch nehmen oder einen Reitlehrer anhören, dann wird uns gesagt, du sollst in Bewegungsrichtung sitzen. Und was macht so jemand Unbedarftes, der versucht, mindestens 30 Kilo seines Gewichtes in Bewegungsrichtung zu bringen? Ups. Was passiert für das Pferd? Ist das, als wenn da oben irgendwie, ja, Christine sagt immer, du hast einen Rucksack mit Bernardiner-Welpen, die da unkontrolliert irgendwie da oben rumrennen. Du bringst das Pferd komplett aus der Balance. Mhm. Was macht ein Pferd, was aus der Balance kommt? Es versucht, Balance wieder herzustellen. Mhm. Schon wieder weg. Und wenn die Balance versucht, wiederhergestellt zu werden, du hörst mich aber noch, ne?
Ich höre dich, wir machen mal weiter.
Oder wir machen einfach mal weiter. Und wenn die Balance wiederhergestellt werden muss, dann kommt Tempo dazu und dann komme ich aus dieser Bewegungsintelligenz, komme ich dann raus. Das heißt, das ist, die Frage ist halt immer, was heißt das ganz genau in Bewegungsrichtung sitzen und was ist eigentlich in dem Moment, wo die Brustwirbelsäule wieder in die andere Richtung kommt? Aber die Brustwirbelsäule ist ja in permanenter Bewegung. Das heißt also, einmal fußt das eine Hinterbein Richtung Schwerpunkt, einmal fußt das andere Hinterbein irgendwo hin, nach vorne, nach hinten etc. Ich habe Schubkraft, Tragkraft, Schubkraft, Tragkraft, Schubkraft, Tragkraft. Ist es zu weit nach hinten, mal ist es zu weit nach vorne. Es ist ja in permanenter Bewegung. Deshalb sage ich immer, versuche im Lot der Brustwirbelsäule zu bleiben und versuche über intelligente Körperbewegung, die du selber weitergibst über deinen Sitz an das Pferd, dann dem Pferd ideal den Weg zu zeigen. So, das heißt also, ich sitze weder rechts noch links, noch innen noch außen, sondern ich bleibe auf dem eigentlich auf der Brustwirbelsäule. Und jetzt brauchen wir tatsächlich ganz kurz Video, damit du zumindest meine Idee dabei verstehst. Ich versuche es verbal an. Du sagst mir mal, ob das verbal so rüberkommt, dass du es verstehst und dass unsere Hörer das dann auch verstehen. Zum Beispiel heißt das, dass dein Kinn permanent eigentlich im Lot über deinem eigenen Brustbein bleibt, weil das sollte es auch beim Pferd. Sonst kommt es aus der Balance. Wir Reiter machen Folgendes ganz oft. Legen den Kopf zur Seite, weil wir sagen, wir wollen das innere Auge sehen in der Biegung. Und wenn wir unseren eigenen Kopf schräg legen, passiert das sehr oft spiegelnd, beim Pferd auch. Verwirft sich. Ja? Außerdem verkürze ich meistens den inneren Zügel dabei auch noch und ziehe irgendwie zu meinem Körper. Damit raube ich dem Pferd die Balance. Das ist vollkommen egal, wo du nun sitzt, ob du nun links oder rechts, außen oder innen sitzt. Du hast schon alles eigentlich dem Pferd genommen, alles richtig zu machen. Also bleibe ich schon mal lotrecht da. Was heißt nun, wenn ich ins Schulter reingehen will? Du hast vorhin schon über die Schultern gesprochen. Das ist genau richtig, dass ich sage, ich möchte meinen Oberkörper im Schulter herein oder in der Biegung auf die Schultern des Pferdes ausrichten. Drehe ich meine Schultern. Wenn ich jetzt auf einem Bürostuhl sitze, bewege ich nun meine Schultern, linke Schulter geht zurück, rechte Schulter geht nach vorne, mein Brustbein bleibt aber auf meinem, arretiert auf meinem Kinn beziehungsweise umgekehrt. Ich bewege mich nun 1 Grad, 2 Grad und gucke, kommen die Schultern des Pferdes eigentlich mit?
Also parallel zum
Pferd. Auch bei 1 oder 2 Grad oder 3 Grad oder 4 Grad. So, und mach nicht das, zack, dass ich mich schon mal um 45 Grad rumdrehe. Ich weiß, die Spanier, Portugiesen, die Stierkämpfer machen das. Aber da ist das Pferd auch so in der Balance, dass sie gar nicht stört, weil es sieht cooler aus. Stört überhaupt nicht. Irgendwann komme ich dazu, dass das Pferd unter mir macht, was es soll und ich kann da oben machen, was ich möchte. Das ist aber in der Ausbildung nicht möglich. Also sage ich, okay, ich bewege mich nicht weiter, Schulter herein, beziehungsweise bewege meine Schultern mit denen des Pferdes möglichst synchron. Richtig, ich gehe immer so einen Grad voraus oder 2 oder 3, gegebenenfalls muss ich einfach wieder zurück. Meine Hüfte bewege ich nicht. Die richte ich auf die Hüfte des Pferdes aus. Schulter herein, Hüfte bleibt geradeaus. Mhm. Ja? Travers bzw. Gruppe herein bewegt sich meine Schulter nicht. Mein Kinn auch nicht, aber, und dann bin ich bei meinem Bürostuhl, meine Hüfte bewegt sich. Mhm. Aber nicht dann auch wieder 45 Grad und ich mache in die Bewegungsrichtung noch 30 Kilo, mhm. sondern ich sage, okay, ich bewege erstmal 5, 6 Grad, kommt die Hüfte des Pferdes mit. Dazu brauche ich dann auch keine Einwirkung des Schenkels oder was auch immer, sondern das reicht erstmal aus, um die Bewegung einzuleiten. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, an ganz klein wenig rutsche ich nun im Sattel so einen Zentimeter in Bewegungsrichtung oder stehe auf und setze mich ein Müh auf die Seite in Bewegungsrichtung. Dann gebe ich dem Körper natürlich einen ganz kleinen Schubser und sage, ups, da muss ich jetzt Gewicht, Gleichgewicht wiederherstellen. Mhm. Und dann haben wir genau das, dass wir sagen, okay, Gewichtshilfe im ganz minimalen Sinne hilft an der Bewegung des Pferdes.
Mhm. Da hast du gerade ein schönes Wort gesagt, was mir immer mehr auffällt und auch immer mehr aufstoßt. In der Flucht bleiben, nenne ich es immer. Hast du ja gerade beim Menschen gesagt, ne? Dass wir in der Zentrum bleiben. Und ich finde, man sieht ganz viel überstellte Pferde. Sprich, der Kopf des Pferdes wird so rumgezogen, dass das Pferd komplett aus dem Lot ist, außer Balance. Und deswegen sage ich jetzt immer als ersten Hinweis, was eigentlich schon zu spät ist, man darf niemals den zweiten Zügel sehen. Also wenn ich links am Pferd vorbeigucke, sehe das linke Auge, ich sehe den linken Zügel und ich möchte gerade in Linksstellung reiten und das Pferd hat den Kopf so sehr aus dem Lot, dass ich noch den rechten Zügel da unten sehe, dann ist es massiv zu viel. Verstehst du, was ich meine?
Absolut. Wenn du ein Pferd dir anschaust, was hoch ausgebildet ist und was am Bändchen geritten wird, versammelt im Trab unterwegs ist oder im Galopp unterwegs ist und schaust dir mal wirklich an, wie viel Stellung und Halsbiegung in so einem Pferd drin ist, dann wirst du merken, das ist nahezu mit dem Auge kaum noch zu sehen. Es ist ganz wenig gestellt, es ist nur ganz, ganz wenig, dass der Kopf wirklich rumkommt, dass der Hals wirklich gebogen ist. Was wir schon sehen, ist die Halsrotation dann von oben gesehen, dass der Mähnenkamm in die Richtung kommt, in die ich dann halt eben die Biegung habe, von oben gesehen. Dass das gar nicht so viel ist, was dann wirklich das Pferd für eine Balance dann auch braucht. Du hast gerade schon gesagt, das meiste ist tatsächlich überstellt und überbogen und dann meistens auch noch verworfen, sodass wir gegenläufige Rotationen im Pferdekörper haben. Also die Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule sieht von oben aus wie eine Schlange und das ist nicht mehr zuträglich dafür, gesunde Bewegungsmuster ausführen zu können.
Mhm. Mein letzter Podcast war, also vorletzter war mit Julie von Bismarck und die macht ja auch Pferdephysio. Und die hat schön gesagt, wenn das Pferd hinter der Senkrechten läuft, blockiert ja diese ganze Oberlinienkette.
Ja.
Vielleicht willst du da auch nochmal was zu sagen, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht klar. Also wenn die so vorne abknicken, dann sind die ja im Kreuzdarmbein gleich blockiert. Kann man das so hart sagen?
Ja, eigentlich die gesamte Kette ist eigentlich nicht mehr in der Verfassung, gesund unterwegs zu sein, Reitergewicht gesund weiterzugeben. Und das heißt auch, dieses Ganze, die Idee von hinten nach vorne schwingen und so weiter, funktioniert gar nicht mehr. Mhm. Ja, und deshalb müssen wir auch, wir wissen ja mittlerweile aus Studien heraus auch, dass es ein unheimlicher Stress ist, sobald ein Pferd nur wenig hinter die Senkrechte kommt. Das heißt nicht, dass sich ein Pferd zwischendurch auch mal für eine Sekunde hinter die Senkrechte kommt, für 2 Sekunden, 3 Sekunden das von selbst macht und ich dann entweder in der Bewegung sagen kann, muss, dass das Pferd wieder vor die Senkrechte kommt oder sogar anhalten muss. Ich finde also, die Franzosen, gerade in diesem Bereich Legerté, haben eine ganz tolle Idee, das nennt sich Kraft von Bewegung trennen. Mhm. Das heißt, dann, wenn das Pferd aus der Balance kommt, dass es mich nicht mehr gesund tragen kann, dass die Leichtigkeit, die Legerté verloren gegangen ist, muss ich das Pferd anhalten. Und dann wieder neu zu starten. Ich muss es erst wieder in die Grundbalance bringen, muss erst wieder eine gewisse Losgelassenheit für gute Bewegung schaffen und dann bringe ich es wieder in Bewegung. Und viele Reiter haben leider beigebracht bekommen, dass alles in der Bewegung und im Sattel gelöst werden muss. Mhm. Und gerade bei solchen Pferden, die über Kraftreiterei hinter die Senkrechte gezwungen worden sind, die brauchen irgendwann tatsächlich nur noch wenige Gramm Zügelzug, dass sie automatisch diese erlernte Hilflosigkeit hinter der Senkrechten einnehmen. Ja? Und wenn wir uns das Nackenrückenband angucken, den Nackenstrang, der verläuft vom Hinterhaupt zum zweiten Halswirbel. Ja, der zweite Halswirbel hat oben wie so eine Art Haifischflosse drauf. Und da sind, da ist das fest. Und dann führt der Weg zum Widerriss. Dazwischen haben wir zwar auch Strukturen, aber keinen Ansatz mehr direkt vom Nackenstrang an die Halswirbelsäule. Der obere Bereich, wenn das Pferd nun hinter die Senkrechte kommt, der ist automatisch sofort überdehnt. Mhm. Das heißt, das Pferd ist in diesem vorderen Bereich permanent überdehnt. Mhm. Wenn ich das Pferd jetzt noch in die Tiefe zwinge, das heißt, das Genick kommt tiefer, oder dann ist es ja schon, dass der dritte Halswirbel meistens erstmal oberste Punkt ist. Und wenn ich jetzt auch noch den dritten Halswirbel im falsch verstandenen Vorwärts-Abwärts in die Tiefe zwinge, unterhalb vom Widerriss, dann kollabiert dieser ganze Bereich dazwischen. Mhm. Das kann man sehr schön sehen, wenn wir ganz viele Warmblüter haben, die keine Oberhalsmuskulatur haben und dort dieses schöne Araber-Dreieck dann haben, dass da so wirklich so ein richtiger Cut oben ist im Mähnenkamm direkt vor dem Widerriss.
Der Axthieb quasi.
Der Axthieb, genau. Mhm.
Okay. Ja, das ist natürlich leider bei uns Westernreitern ein Thema. Ne? Wir haben natürlich, das Quarterhorse ist viel mehr bergab gezüchtet wie in Spanier. Ne? Das sind ganz andere Pferde. Und die sind sehr trainierbar mittlerweile und sind sehr devot. Und du kommst fast nicht mehr dran. Ne? Das ist, ich sage immer, ein schönes Problem, aber es ist auch ein Riesenproblem, wenn die immer gleich wegklappen und du kommst gar nicht mehr dran. Und da muss man ja gucken, was hat man für ein Pferd. Lustigerweise, ich hatte ein PAE letztes Jahr, habe ich mir aus Spanien mitgebracht. Und der ist als erstes, wenn ich beim Freilaufen mit meinen Quartern, ist der Erste, der vorwärts-abwärts gelaufen ist. Weil das sagen ja immer alle, PRE kann das nicht. Und der ist immer der Erste, der hat das sofort verstanden. Dann kriegt er eine Pause, wenn er den Kopf runternimmt, so habe ich ihm das beigebracht, der den Hals fallen lässt. Und da muss man immer ein bisschen gucken, wo ist das Pferd im Balance, wo schwingt es durch, wo habe ich positive Energie. Weil das ist ja diese Riesendiskussion mit hinter der Senkrechte reiten. Wir Westernreiter wollen ja nicht, dass das Pferd sich an der Hand abstößt und drauflegt. Deswegen reiten wir die immer mal wieder hinter die Senkrechte, dass sie leicht bleiben in der Hand. Aber natürlich ist es keine Frage, dass das Pferd auf der Vorhand rollen soll.
Ja, und wie gesagt, also du hast, egal wie du es machst, hast du da oben sofort eine Überdehnung des Nackenstrangs. Und wir sehen leider auch in Sektionen Überbeanspruchungen, Rupturen da oben, Verfaserungen, Aufbröselungen bis hin zu wirklich, dass da oben halt auch Arthrosen wirklich am Ansatz des Nackenstrangs am Hinterhaupt sind. Durch diesen permanenten Zug und Überdehnung des Nackenstrangs im oberen Bereich. Klar ist auch, dass die ganze Rotation der Halswirbelsäule nicht mehr funktioniert in dem Sinne, ja, weil wir den eigentlichen Mechanismus, so wie die Halswirbelsäule funktioniert und als Balancierstange funktionieren soll, dann aushebeln.
Mhm. Ja. Dann noch eine andere Sache. Ich sage ja immer, ein gut gerittenes Pferd ist über den Schenkel geritten und nicht über die Hand, genauso wie man sagt, der Sporn ist nicht zum Treiben da, sondern für Feinjustierung meiner Meinung nach. Und richtig gute Pferde, wir sind ja Westernreiter, wir wollen am durchhängenden Zügel reiten. Und auch wir können unsere Pferde am durchhängenden Zügel versammeln, was wir dann über den Schenkel tun. Das heißt, wir schließen den Schenkel, dass die Bauchmuskeln sich zusammenziehen, der Rücken aufgeht und je nach Aktivität im Becken das Pferd große oder kleine Sprünge macht. Vielleicht kannst du das einmal erklären. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass jeder Muskel einen Gegenspieler hat.
Ja, da triffst du ein bisschen jetzt auf etwas, wo ich sage, okay, wie viel Schenkel braucht es eigentlich und ist der Schenkel eigentlich wirklich so selbstverständlich? Weil der Schenkel ist in wenigen Fällen wirklich etwas, der am Pferdekörper etwas auslösen kann. Mhm. Das meiste, was wir als Schenkelhilfen nutzen, ist über entweder positive oder negative Verstärkung dem Pferd angedeihen worden lassen, dass es eine Konditionierung ist.
Genau.
Du weißt es selber, wenn du mit Jungpferden zu tun hast und da dich oben drauf setzt und irgendwas mit deinen Schenkeln machst, so passiert nichts.
Opposition Reflex, sie gehen sogar eher dagegen, genau.
Ja, oder gehen da absolut dagegen. Das heißt also, dass der Schenkel wirklich etwas auslösen kann, ist nur beigebracht über Konditionierung. Und all die Dinge, wenn wir jetzt über Muskulatur in diesem Bereich reden, müssen wir Folgendes sagen. Wir haben in dem Bereich des Sattelgurts, Bereich da, wo unsere Schenkel beziehungsweise vor allem unsere Wade, ja, je nachdem natürlich, welche Größe an Pferd ich habe, aber wenn ich eine gute Proportion habe, Reiter-Pferd-Proportionierung, dann liegt da ungefähr die Wade. Das ist der empfindlichste Bereich des Pferdes. Ja, das ist also das, was wir so als Flymuskel auch so bezeichnen, ne? Fliegenmuskulatur. Die ist empfindlicher als die Menschen an ihren Fingerspitzen. Man hat also Tests gemacht. Es gibt so Sensoren, mit denen man auch bei Rea-Patienten, Koma-Patienten etc. halt eben messen kann, wie empfindlich sind eigentlich die Fingerspitzen, wie können die reagieren. Ne? Und die Muskulatur, Schrägstrich, die Haut, die Faszien in diesem Bereich sind um ein Vielfaches empfindlicher als die menschlichen Fingerkuppen. Wie viel Schenkel brauche ich nun, um dort wirklich etwas auszulösen? Nuno Oliveira, der portugiesische tote Reitmeister, hat gesagt, also ich muss Feuer im Schenkel haben, aber das muss mehr oder weniger, muss das der Saum meiner Hose sein. Mhm. Ja? Und deshalb, man kann tatsächlich auch nahezu ohne Schenkel reiten. Den braucht es eigentlich nicht, um dem Pferd Kommunikation angedeihen zu lassen. Diese eigene Änderung der Körperstatik, die ich habe, indem ich meine Schultern bewege, indem ich mein Kinn bewege, indem ich es hoch oder runter nehme, teilweise sogar, dass ich nur meine Augen bewege, weil wir auch Faszienstrukturen haben, weil wir gar nicht drüber gesprochen haben, heute sind myofasziale Linien, dass das zum Beispiel also das Anheben meines Kopfes, das Kinn nach oben nehmen, eine Auswirkung bis in meine Zehenspitzen hat. Mhm. Und diese Auswirkung merkt das Pferd über den Sattel in den Rücken hinein und merkt es aber auch in der Wade. Mhm. Na, das heißt also, wenn ich mein Becken bewege, bewege ich ja gleichzeitig auch meine Waden. Ich kann nichts dagegen tun. Jetzt gibt es so zum Beispiel auch dieses unsägliche Hacke herunterdrücken, Ferse herunterdrücken, Zehenspitze nach oben nehmen. Wer das mal so bei sich einfach nur im Sitzen ausprobiert, wenn ich jetzt auf meinem Stuhl sitze, auf meinem Bürostuhl sitze und mal die Fersen runterstrich, meine Zehen nach oben nehme, dann merke ich, was meine Waden machen. Mhm. Spannen sich an. Wenn ich eine permanente Spannung dort an dieser Stelle habe, wo der empfindlichste Muskel des Pferdes ist, dann gebe ich permanente Spannung an ein sehr hyperempfindliches Wesen weiter, was eine Fliege da versucht wegzubekommen, falls sie dort sitzt. Und deshalb, ja, Schenkel ist wichtig, aber ich muss den so sehr dosieren können, dass ich halt eben eigentlich von außen auch nichts mehr sehe. Das kann natürlich bedeuten, dass ich erstmal die Konditionierung auch trotzdem mit reinbringen muss, dass ich sagen muss, okay, ein Schenkelklopfen hat irgendeine Idee und dann kann ich es natürlich wieder runterdosieren. Aber die meisten sind Dauertreiber, viel zu fest in ihrer Muskulatur, haben eine permanente Anspannung und das Pferd kann gar nicht mehr zuhören. Weil wir reden zwar mal vom Orchester der Hilfen, aber eigentlich muss man sagen, das ist ein ganz lautes Katzengejammer. Da spielt nicht ein Instrument mit dem anderen, ne? Weil wenn wir uns mal in so eine typische Reitarena reinbegeben, wie sieht ein Reiten da aus? Aufstehen, sitzen, aufstehen, sitzen, aufstehen, sitzen, aufstehen, sitzen, rechter, linke, rechter, linke, rechter, linke. Was soll das Pferd da merken, was das eines der sensibelsten Tiere auf diesem Planeten ist? Mhm. Eigentlich sagen wir dem Pferd die ganze Zeit, mein Schenkel hat nichts zu bedeuten, mein Aufstehen, Sitzen hat nichts zu bedeuten, meine Beine haben nichts zu bedeuten, meine Gewichtshilfe hat nichts zu bedeuten und meine Hände haben nichts zu bedeuten. Und wenn ich das alles mal komplett erstmal wegnehme, und das mache ich mit vielen Leuten, wenn ich mit denen Sitzschulungen mache, dass ich sage, okay, geh mal einfach auf die Kreisbahn und tu mal nichts. Ich entwaffne diese Leute dann tatsächlich, dann ist das für die ein Weg in die Angst.
Das ist ja, was im ersten Teil gesagt hat, diese Kontrollsache.
Es ist kompletter Kontrollverlust. Mhm. Und sie sagen, okay, vieles kann ich gar nicht weglassen. Das permanente Einwirken mit jedem Schritt können viele gar nicht mehr weglassen. Aber was passiert? Ich spanne etwas an, ich lasse wieder los, ich spanne wieder an. Ich würde gar nicht so sehr in Muskulatur denken, sondern ich würde über meine empfindlichen Antennen, die ich dort unter mir habe, würde ich mal denken und sage, okay, wie kann ich eigentlich meine eigene Körperstatik weitergeben an dieses hyperempfindliche Wesen? Wie viel braucht es da eigentlich wirklich? Und die Dosis ist von dem, was wir meistens einwirken, nicht nur kiloweise entfernt, sondern auch tonnenweise entfernt. Wir können viel weiter abstufen und viele Pferde sind dankbar, wenn ich mal sage, okay, jetzt lauf mal zwei oder reit mal zwei oder drei Zirkelrunden und mach nichts, außer beweg jetzt mal deine Schultern, beweg mal dein Kinn. Nimm mal deine innere Hand höher, nimm mal deine innere Hand tiefer und mach aber nichts anderes, außer diese eine Geschichte und schau mal dann, was dann wirklich deine eigenen Ideen von Hilfen sind. Setz dich mal 2 Zentimeter nach links, setz dich mal 2 Zentimeter nach rechts, lehn dich mal nach vorne, lehn dich mal nach hinten, ohne permanent zu treiben. Wann musst du eigentlich treiben? Musst du dein Pferd treiben, wenn es auf die Wiese läuft? Dein Pferd kann wunderbar alleine laufen, du musst nicht treiben.
Ja, es ist ja das, was ich sage. Viele Leute sind Kontrollfreaks und senden dem Pferd zu viele Signale und so lernt das Pferd eigentlich, das meiste zu ignorieren, damit es klarkommt. Ja. Aber ich sage immer, wenn es so einfach wäre, wären wir alle arbeitslos. Ne? So können wir allen helfen. Und deswegen mache ich das ja alles hier. Ich habe jetzt noch eine große Endfrage. Schub- und Tragkraft, Riesenthema. Aber ich würde mich freuen, wenn du einmal die Menschen aufklärst, wie lang das dauert, Schub und, also erstmal Definition und dann, wie lang dieser Zeitraum ist. Weil man hört immer wieder, dass Leute sagen, ja, 3 bis 6 Monate, dann hat das Pferd Kraft. Und das ist ja Bullshit auf gut Deutsch. Also dieser Weg, bis man Schub in Tragkraft umwandeln kann, ist ja wirklich sehr, sehr lang.
Ja, es kommt darauf an, was man darunter versteht. Ich nehme mal meine Definition. Also wir haben ja hinten eine Bewegung der Hinterbeine und haben dort die Hanken. Wir haben dort einen Spannsägemechanismus in den Gelenken. Das heißt also dort, die Gelenke der Hinterhand sind miteinander verschaltet, verzahnt. Die kann ich nicht voneinander trennen. Das heißt, wenn also das Bein angehoben wird, dann ist der Gelenkwinkel, die Gelenkwinkeländerung von Kniegelenk, Hüftgelenk, Sprunggelenk ist gleich. Das heißt, wenn da einmal 45 Grad ist, oben auch 45 Grad, in der Mitte ist auch 45 Grad. Nur versetzt zueinander. So, das muss ich als allererstes schon mal verstanden haben. Jetzt habe ich verschiedene Bewegungen. Das eine ist das Anheben eines Hufes, das heißt das Wegnehmen von dem Boden. Mhm. Und wenn wir jetzt erstmal von der Mitte unter Hüftgelenk sagen, da ist unsere Nullposition, dann habe ich ein nach vorne Schwingen aus der Luft gesehen bis zum Aufkommen. Mhm. Dann kommt der Huf auf. Sehnen und Bänder werden entsprechend dort gestaucht, Energie wird aufgenommen und dann wird das Bein ja, es bleibt stehen und der Körper wird nach vorne geführt. All das, was ich nun bis zum Lot habe, ist natürlich eine Schubkraft. Das ist noch keine Tragkraft. Das ist erstmal ein Umsatz von Bewegung. Je länger das nun dauert, umso mehr geht das in die Richtung, was die meisten unter Schubkraft verstehen, das Schieben des Pferdes. Wenn es nun über diese gedachte Nulllinie weiter nach hinten geht, dann ist es entsprechend immer mehr Schubkraft. Viele Pferde sind darauf gezüchtet, vor allem Pferde, die vor dem Wagen gehen sollen. Viele unserer Warmblüter entstammen Kutschpferden oder die halt eben auch vor der Kutsche gehen sollten. Die sind auf Schubkraft oder großrahmige Bewegungen gezogen worden. Dementsprechend lassen die relativ lange schon von Natur aus die Beine am Boden. Mehr am Boden nach hinten raus, als sie es nach vorne führen. Mhm. Und das ist tatsächlich unabhängig davon, wie weit sie das nach vorne führen. Mhm. Das kann auch über die Hufspur des Vorderbeins sein. Trotzdem geht es noch länger nach hinten raus. Mhm. Und das hat einen enormen Einfluss darauf, was passiert oben mit Kreuzdarmbeingelenk beziehungsweise Iliosakralgelenk. Mhm. Weiter vorne Lumbosakralgelenk. Das heißt, was passiert denn da? Und das Öffnen und Schließen des Lumbosakralgelenks hat halt auch viel damit zu tun, wie ist denn jetzt die Güte der Bewegung? Geht es nun mehr von der Energie vorwärts nach unten oder horizontal, Schrägstrich, hilft es dabei, die Vorhand anzuheben? Mhm. So, wenn ich also sage, okay, ich habe eine längere Distanz von dieser Nulllinie nach vorne, statt nach hinten raus, dann arbeite ich in Richtung einer positiven Tragkraft-Idee. Das hat noch nichts mit Versammlungen zu tun oder sonst irgendwie etwas, sondern es ist eher zuträglich für das Equilibrium, für das, diese ganze Maschinerie im Sinne eines sinnvollen Bewegungsmusters funktioniert. Wenn das Pferd jetzt allerdings über Tempo geritten wird, viel Schubkraft geritten wird, dann passiert Folgendes, dass dieser Hankenmechanismus, diese Gleichschaltung der Gelenke nicht mehr funktioniert. Diese Pferde führen zwar sehr weit die Beine von hinten nach vorne, aber wir haben nicht mehr das, was wir Hankenbeugung nennen. Und dabei muss man jetzt nicht an Piaffe denken, sondern dass da einfach eine Federung in den oberen Strukturen ist, die dann auch Tragkraft zuträglich ist, sondern die kommen mit verschränkten oder arretierten Kniegelenk auf, arretierten Sprunggelenk auf und nur noch die Sehnen und Bänder unten, Sprunggelenk, unten die unteren Strukturen, zum Beispiel tiefe Beugesehne, können dann das Gewicht dann entsprechend tragen, ja, und werden dann überstrapaziert. Diese Pferde gehen dann in eine enorme Schubkraft und werden tatsächlich kaum noch Tragkraft nutzen. Das heißt also, dieser ganze Prozess Anheben funktioniert zwar noch, aber die kommen ausschließlich nur noch mit versteiften Gelenken auf. Ja. Und da haben wir dann die Ursache für Spatt und so weiter. Und das passiert, je schneller ich die Pferde auf der, zum Beispiel eben auf dem Zirkel laufen lasse, über Tempo laufen lasse und nicht mehr diese Idee habe, dass ich da hinten einen Federmechanismus habe, den ich da tatsächlich entwickeln muss. Ja. Und das hat damit zu tun, dass ich zum Beispiel auch Seitengänge brauche, damit das innere Hinterbein mehr Richtung Schwerpunkt treten kann, damit ich den Strukturen sagen kann, mit Reiter brauchst du eine andere Bewegungsidee für die Kurve als ohne.
Okay. Also ich meine, simpel gesagt, ich erkläre es immer so, Schubkraft ist quasi Schwung und Tragkraft ist Inside-Lupe. Zum Beispiel, wir machen einen Klimmzug. Mit Schwung ist viel einfacher, wie wenn du eine Zeitlupe machst. Kann man das ein bisschen so sagen?
Ist ein bisschen schwierig, weil beim Klimmzug hast du ja auch vor allem sehr viel Kraft. Das Pferd braucht für diesen Mechanismus eigentlich keine Kraft. Und wenn wir beim Pferd uns zum Beispiel überlegen, okay, als Reiter sitze ich da oben drauf und möchte das Pferd in eine gute Balance und ein gutes Bewegungsmuster zurückbringen, dann brauche ich eher Bewegungsideen, auch vielleicht Tempoideen, die sind oft viel langsamer als gedacht, und muss diese Strukturen und die faszialen Strukturen, vor allem diese Körperintelligenz, als allererstes trainieren und darf gar nicht in Muskeln denken. Das heißt, diese Muskelkraft, über die wir Reiter da viel nachdenken und Entwicklung von, du hast jetzt gerade gesagt, du brauchst vielleicht 6 Monate oder 1 Jahr oder 2 Jahre oder 3 Jahre, das kommt erst später dazu, wenn ich sage, ich brauche isometrische Kraft, ich brauche zum Beispiel ich brauche sehr viel mehr Sprungkraft, ich brauche sehr viel mehr Haltekraft, weil ich in Richtung Piaffe gehen will, weil ich in Richtung Galopp-Pirouette gehen möchte und so weiter. Erst dann kommen diese Strukturen wirklich Muskulatur zum Tragen, wenn ich über Distanzen gehen will und viele Wechsel drin habe, Anspringen haben möchte und so weiter. Das ist was ganz anderes. Aber wenn wir uns einen Marathonläufer, bei dem waren wir am Anfang des Gesprächs, anschauen, dann läuft der nur über den faszialen Katapultmechanismus. Heißt also, für mich ist Tragkraft eher etwas, dass ich sage, ich bringe dem Pferd da hinten bei, möglichst als allererstes keine Kraft zu verbrauchen, gute Hankenbeugung zu haben, effizienten Katapultmechanismus zu haben. Und dann gehe ich an die Kraftlektion.
Und was würdest du, also sprich auch in Balance laufen, was würdest du sagen bei dem Pferd, was du anreitest oder wie lang ist so ein Mechanismus, wie lange dauert das, ein Pferd so aufzutrainieren, reell?
Das hängt ja ab, erstens natürlich auch davon, wie alt ist das Pferd, muss ich es jetzt wieder ausbilden, erstmalig ausbilden und was habe ich mir da jetzt gekauft? Habe ich es selektiert als Reitpferd oder habe ich es mir artfremd selektiert und nehme nun das Kutschpferd oder nehme vielleicht auch ein Distanzpferd, was ich jetzt nun in die Dressur nehmen will. Ne? Ganz typisch, jetzt nehme ich mir so einen sehr auf Distanz gezüchteten Araber und sage, den möchte ich jetzt versammelt trainieren, der von seinem Körper baut, da gar nicht drauf ausgelegt ist. Ne? Der aber sehr effizient da drin ist, dich zu tragen, wenn du dich da oben unsichtbar machst. Ne? Und du gehst mit dem über Distanzen und wenn der unterwegs ist. Also es ist ganz unabhängig, individuell von deiner Idee musst du hergehen und sagen, okay, wo möchte ich das hinbringen? Und das kann, viele Strukturen brauchen mindestens 24 Monate, 12 Monate, 24 Monate, um sich entsprechend zu entwickeln. Ja, und da muss ich immer gucken, ich muss Belastung draufsetzen, damit sich etwas entwickeln kann. Ich muss etwas trainieren. Und ich sage immer, der erste Schritt ist, ich brauche eine Bewegungsidee. Die Bewegungsidee muss vom Pferd verstanden sein. Mhm. Erst die verstandene Bewegungsidee kann ich trainieren. Mhm. Das ist der Prozess. Mhm. Und wenn ich den aufbreche, dann trainiere ich die falschen Bewegungsmuster. Dann trainiere ich Muskulatur, die dann Arbeit macht, die eigentlich andere Strukturen machen sollten. Mhm. Das heißt, ich kann relativ schnell vielleicht ein Pferd ausbilden, schnell im Sinne von, das braucht natürlich auch seine Zeit, habe jetzt ein Jahr trainiert, habe jetzt also den Vierjährigen oder den Fünfjährigen da stehen, da ist ein Kraftpaket. Aber da machen ganz viele Muskeln machen Arbeit, die eigentlich Sehnenbänder, Faszien leisten sollten, ne? Katapulteffekte leisten sollten. Und der ist eigentlich überbemuskelt, weil er seinen Körper durch die Muskulatur schützt. Und das geht am langen Ende dann meistens schief. Das ist dann, dann hast du auf einmal 7-jährig, 8-jährig, 10-jährig hast du dann Kissing Spines, 12-jährig, 14-jährig kommt dann Spat, Arthrose, Hinterhand, Gelenke dazu, 15-jährig, 16-jährig hat der Hufrollensyndrom und du denkst, ah, der hat sich vertreten auf der Weide. Nee, das hat ganz vorne irgendwo angefangen.
Ja, sehr schön. So, ich glaube, jetzt haben wir alle sehr viel gelernt. Ich werde deine Homepage natürlich verlinken und man kann ja noch ganz viel online von dir lernen. Vor allem mit wirklich tollen Animationen, also sehr zu empfehlen. Kommen wir zu meinen Abschlussfragen. Erstmal, wie würdest du gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
Oh, wie würde ich gerne leben, wenn ich ein Pferd wäre? Ich glaube erstmal bei, am liebsten wahrscheinlich in der Natur. Und wenn ich bei Menschen lebe, dann möchte ich gerne schon mal in einem Pferdekörper sein, der über Jahrhunderte hinweg menschennah gezogen worden ist. Ja, das heißt also, dass meine eigene Idee, ähnlich vielleicht wie bei einem Hund, dass ich sage, ich mag erstmal Menschen, ich bin dem Menschen erstmal zugetan und ein Mensch versteht mich, meine Bedürfnisse. Das heißt also, mein Bedürfnis ist gar nicht übermäßig Futter, ist gar nicht übermäßig Süßigkeiten, Zucker, Leckerli, sonst irgendwie etwas, sondern ich kriege das, was ich zum Leben erstmal brauche und mit mir wird gute Zeit verbracht. Ja, ich freue mich darauf, dass wenn ich mit Menschen arbeiten soll, ich freue mich darauf, dass die kommen, aber die freuen sich auf mich und wir freuen uns zusammen, gute Zeit zu verbringen, ohne irgendwelche Ziele zu haben, ohne zu sagen, okay, ich muss irgendeinen Blumentopf gewinnen, ich muss hier irgendwo ganz bestimmte Lektionen machen, sondern wir gucken einfach erstmal, dass meine Gesundheit in Ordnung ist, dass ich hier ein gutes Leben habe und alles andere wäre mir dann erstmal vollkommen egal.
Ja, sehr schön, super. Und die ganz große Abschlussfrage, was bedeutet für dich Horsemanship?
Pferdeverstand, Pferdesachverstand, mehr nicht.
Okay, super. Dann vielen Dank, Chris.
Ich danke dir für die Einladung.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal.